SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Hallo zusammen. Heute lernen wir einen Arzt aus Mannheim kennen, der seine Praxis, die er jahrzehntelang hatte, an eine Kette verkaufen musste, weil sie sonst niemand wollte.
Die Praxislandschaft hat sich ja in den letzten Jahren drastisch verändert. Weg vom Einzelkämpfertum hin zu MVZ, in dem angestellte Ärzte arbeiten, ohne das unternehmerische Risiko tragen zu müssen.
Ob er den Verkauf, den Wechsel ins große Versorgungszentrum bereut? Das erfahren wir gleich. Und auch, warum in Rheinland-Pfalz eine Berufsgruppe streikt, von der man das nicht so kennt.
Die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Jetzt kommt ein Entwurf raus, den viele Jäger als Schlag ins Gesicht empfinden.
Was tausende Jägerinnen und Jäger in Rheinland-Pfalz in diesem Sommer umtreibt, auch dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über die Generation X, die zwischen den Boomern und den digital superfitten Generationen Z und Y ein bisschen zu verschwinden scheint. Achtung, Arbeitgeber, die braucht ihr noch. Warum? Das besprechen wir mit einem Wirtschaftsforscher und wir schreiben den Brief der Woche an ein ziemlich ekliges Tier. Doch zuerst gehen wir gemeinsam zum Arzt, hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Eine Praxis alleine schmeißen. Das wollen immer weniger Ärztinnen und Ärzte. Zu viel Bürokratie, zu viele Regeln und Reformen, zu viel Stress. Weshalb ältere Kolleginnen oder Kollegen zum Teil partout keine Nachfolge finden für ihre Haus- oder Facharztpraxis, selbst wenn die einen spitzen Ruf hat. Da bleibt manchen nur eines Tages einfach zuzumachen und ihre Patienten zu bitten, woanders hinzugehen. Andere verkaufen an eine Praxiskette. Ein Vorteil, sie können weiterarbeiten, und zwar als Angestellte, ohne die alleinige Verantwortung und die ganze Bürokratie. Im medizinischen Versorgungszentrum in Mannheim scheint dieses Geschäftsmodell voll aufzugehen für alle Beteiligten, wie unser Reporter Wolfgang Bauer berichtet.
Das hausärztliche medizinische Versorgungszentrum in Mannheim liegt in bester Lage, am Wasserturm mitten in der City. Die neuen Räume hier gibt es erst seit ein paar Wochen. Die Praxis selbst ist schon 40 Jahre alt, damals gegründet von Klaus Burger und dessen Frau.
Weil ich mein Leben lang eigentlich nichts anderes kannte, mein Vater war Arzt und es ist in gewisser Weise so ein Trichterverfahren. Ständig eingetrichtert gekriegt, dass Arzt das Schönste ist auf der Welt.
Heute mit 71 praktiziert der Arzt Klaus Burger immer noch, in Teilzeit dreimal in der Woche. Dabei wollte er eigentlich mit 65 die Praxis in jüngere Hände übergeben, doch niemand wollte sie haben.
Die Praxislandschaft hat sich ja in den letzten Jahren drastisch verändert. Tendenz weg vom Einzelkämpfertum hin zu MVZ, die medizinischen Versorgungszentren, in dem angestellte Ärzte arbeiten, ohne das unternehmerische Risiko tragen zu müssen.
Und auch ohne die wachsende Bürokratie und den steigenden Reformdruck allein bewältigen zu müssen.
Früher gab es nicht mal ein Zehntel von Vorschriften, Verordnungen, Empfehlungen, Richtlinien. Und die sind immer häufiger gekommen, sodass tagsüber eigentlich gearbeitet werden musste mit dem Patient und nachts die ganzen Neuerungen gelesen. Und das klappt auf Dauer nicht.
Bei einem Seminar zum Thema Praxisübergabe wurde der Hausarzt auf den Zero-Praxisverbund aus Schwetzingen aufmerksam. Hier sind inzwischen mehr als 30 Arztpraxen und Dialysezentren aus dem Rhein-Neckar-Raum zusammengeschlossen, in denen über 500 Menschen arbeiten. Auch Klaus Burger verkaufte vor 3 Jahren an Zero und arbeitet seitdem als angestellter Arzt in der ehemals eigenen Praxis.
Es war ja so, dass uns von dem Moment die ganze Last der Verwaltung und der Administration genommen war. Das wurde von Zero Stück für Stück übernommen und wir hatten den großen Vorteil, wir durften nur Arzt sein.
Die Geschäftsführung übernahm der junge Arzt und Zero-Mitarbeiter Tim Böhringer.
Ich hatte tatsächlich klare Vorstellungen, was vor allem Praxisorganisation angeht. Und ich wiederum durfte von der Erfahrung von Herr Burg und Frau Burger lernen. Wir haben uns gut ergänzt, glaube ich.
Inzwischen wurden noch 2 neue Ärztinnen eingestellt. Zero investiert in neue Praxisräume. Medizinische Versorgungszentren wie in Mannheim gibt es inzwischen tausendfach. Ihre starke Verbreitung gefällt nicht allen. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender im Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, sieht das Risiko einer weiteren Ökonomisierung in der Medizin.
Insbesondere in den letzten 10 Jahren sehen wir jetzt vermehrt Investoren, Hedgefonds und andere Gruppen, die MVZs gründen, Praxen aufkaufen und dann etwas völlig anderes tun, als ursprünglich in diesen Praxen geschehen ist. Es geht darum, Geld zu verdienen, es wird Rosinenpickerei betrieben.
Zero sagt von sich, es anders zu machen. Der Praxisverbund werde von Ärzten geleitet, für die Idealismus im Vordergrund stehe und nicht der Profit. Und ihr Modell scheint zu überzeugen. Zwar möchte Zero weiter wachsen, muss aber jeden zweiten Bewerber ablehnen. Und Hausarzt Klaus Burger hat seine Entscheidung nie bereut.
Der große Vorteil ist, wir brauchten die Praxis nicht zu schließen. Die Patienten haben das sehr, sehr gern angenommen.
Ein niedergelassener Arzt hat seine Praxis an eine Kette verkauft und ist glücklich damit. Wolfgang Brauer hat aus Mannheim berichtet. Anders, anspruchsvoll und in der digitalen Welt voll auf Zack. Was die Generation Z vom Berufsleben will, was sie Unternehmen bringt, aber auch abverlangt, was sie von ihrer Vorgängergeneration Y unterscheidet, all das wird rauf und runter diskutiert. Auch weil diese heutigen Arbeitsmarktneulinge die Lücken füllen müssen, wenn die Babyboomer bald scharenweise in Rente gehen. Noch wesentlich länger dabei auf dem Arbeitsmarkt ist die Generation X. Trotzdem wird über die so Anfang 40 bis Ende 50-Jährigen gefühlt nicht halb so viel geredet. Obwohl sie für die Arbeitgeber eben mit Blick auf die Rentenwelle unverzichtbar sind, sagt Martin Klafke, Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin. Warum taucht die Generation X in diesen ganzen Debatten kaum auf?
Höchstwahrscheinlich aus dem Grund, dass man meint, man hat sie ohnehin im Sack und wird mit ihnen in den nächsten Jahren weiter zusammenarbeiten können und müssen, während man sich mehr darauf konzentriert, die Jungen zu gewinnen, sei es die Generation Z oder die Generation Y.
Diese Generation X wird auch Sandwich-Generation genannt, also so etwas eingequetscht. Das passt auch zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, so anpassungswillig zwischen oben und unten. Aber was ist damit noch, was ist damit konkret gemeint?
Ja, also Sandwich-Position kann man aus den verschiedensten Perspektiven heraussehen. Sandwich-Position im Unternehmen, oftmals noch in einer Position direkt unter den Babyboomern, die oftmals eben noch die absoluten Top-Führungspositionen besetzen und dann vermittelnd eben zu den Jüngeren, sei es jetzt Generation Y oder Z. Zweitens Sandwich-Position, aber auch im familiären Kontext, in ihrer Lebenswelt mit den Kindern, die man doch relativ spät bekommen hat, die eben noch im Schüleralter, Schülerinnenalter sich befinden und gleichzeitig hat man schon die betagten Eltern zu versorgen und dann natürlich auch Sandwich in der Position, dass man sagt, das Wertvolle, das Wichtige bei einem Sandwich zwischen den Brotscheiben befindet sich in der Mitte und die Generation X ist in der Tat für Arbeitgeber eine ausgesprochen wertvolle Generation, sozialisiert durch eine Arbeitswelt in den 80er, 90er Jahren, die ja noch sehr stark auch vom Nachkrieg und den damaligen Vorstellungen, auch wie man zusammenarbeitet, wie sehr auch wichtig Hierarchie ist. Also in diesem Kontext kommt man noch durchaus zurecht und oftmals sagen die Babyboomer, naja, die Generation X, das ist doch so etwas wie wir, nur halt einfach die jüngere Ausgabe. Aber auf der anderen Seite ist man eben auch schon durchaus digital affin aufgewachsen. Ich sage nur Commodore C64 im Westen zumindest oder eben Nintendo als Computerspieler. Also all das gehörte durchaus zumindest zu den jüngeren Vertretern der Generation X auch schon dazu. Und dadurch ist man eben auch bei den Jüngeren anschlussfähig.
Also etabliert auf dem Arbeitsmarkt, erfahren, flexibel, weil man eben wirklich beide Welten kennt. Das klingt für mich eigentlich nach einer ganz runden Sache. Hat diese Generation bei den Arbeitgebern den Stellenwert, den sie verdient, nach Ihrer Erfahrung?
Also das, was zu beobachten ist, ist dieser Wahnsinnsfokus auf der jungen Generation, da man eben meint, diese Nachwuchskräfte vor allen Dingen in diesen Kreisen rekrutieren zu können. Und eben gleichzeitig auch ein Stück weit bei den Älteren, dass man eben versucht, gerade die Babyboomer jetzt mit Senior-Expertenmodellen und auf den letzten Metern noch zu halten in der Organisation, bevor die jetzt in den nächsten, sag ich mal, 5 bis 10 Jahren in den Ruhestand gehen. Ich glaube, das, was man als Arbeitgeber unbedingt tun sollte, ist, sich heute schon mit den besonderen Bedürfnissen und den Herausforderungen der Generation X, diesen Menschen, die heute so Mitte, Ende 40 bis Ende 50 sind, auseinanderzusetzen und eben den Boden dafür zu bereiten, dass die nicht früher gehen, sondern möglichst lange über die 65, 67, möglicherweise bis 70 im Arbeitsleben bleiben. Denn eins ist klar, wenn ich auf den letzten Metern versuche, mit Geld Bindung zu erkaufen, das wird nicht funktionieren. Bindung kann man sich nur verdienen und das bedeutet, dass man rechtzeitig mit Wertschätzung und dem Ernstnehmen der jeweiligen Situation punkten kann.
Genau, wir haben es gesagt, die Generation X hat anders als die Boomer noch ein ganz gutes Stück Arbeitsleben vor sich. Wie schätzen Sie das ein? Wird sie bei ihrem insgesamt eher straffen, ehrgeizigen Pensum bleiben oder sich doch auch der entspannteren Haltung der jüngeren Kollegen und Kolleginnen annähern, weil sie vielleicht da sehen, ach, das hat auch was für sich und weil sich auch oder sogar besonders in dieser Altersgruppe auch die Burnout-Fälle häufen?
Also ich würde erstmal sagen wollen, dass sich die jüngere Generation durchaus auch die Attribute fleißig, diszipliniert und so weiter zuschreiben würden. Was ich glaube, ist, dass möglicherweise aus der jeweiligen Generation Perspektive das Ausmaß eben von solchen, sag ich mal, klassischen Arbeitstugenden unterschiedlich interpretiert wird. Mhm. Aktuell beobachten wir ja, dass sozusagen das längere Arbeiten, das Anstreben von klassischen Statussymbolen und oftmals im öffentlichen Diskurs schon fast belächelt wird. Wir reden von der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich und eben anderen Aspekten, die mit New Work zu tun haben. Ich persönlich glaube, wenn Sie sozialisiert worden sind in einer bestimmten Richtung, werden Sie, das ist ja dann sozusagen die Annahme des Generationenansatzes, werden Sie eben auch von solchen grundlegenden Orientierungsmustern sich weiter leiten lassen in der Zukunft. Die Frage ist allerdings berechtigt, da haben Sie vollkommen recht, wenn die junge Generation sagt, chill doch auch einmal und Verantwortung möglicherweise auch mal zurückdelegiert, wenn es dann einmal schwierig und holprig wird, der Weg, und dann die Generation X dann wieder da ist, um sozusagen den Karren aus dem Dreck zu ziehen, ob man das immer und ewig so machen wird, das gilt es auch zu bezweifeln. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen an der Stelle, dass bestimmt die Hälfte der Generation, wenn nicht sogar, ob man insgesamt von einer größeren Generation Vielfalt sprechen kann, aber die Hälfte sicherlich auch schon aufgewachsen ist mit einer doch eher Generation Y-lastigen Perspektive, so im Sinne von, man arbeitet, um zu leben und nicht, man lebt, um zu arbeiten. Also da ist bereits in dieser Generation auch ein Umbruch zu erfolgen und ich kann mir gut vorstellen, dass das möglicherweise, was wir gerade aktuell diskutieren, auch hier nochmal zu einem Bewusstseinswandel führen kann.
Martin Klafke forscht und lehrt im Bereich Personal und Organisation an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin. Nicht studiert haben muss man, in dem Fall Evolutionsbiologie, um zu verstehen, dass ein Tier, das keine natürlichen Feinde hat und sich noch dazu rasend vermehrt, ganz gute Überlebenschancen hat. Darum breitet sich der dicke, fette Ochsenfrosch auch bei uns fröhlich aus, zum Beispiel entlang des Oberrheins, obwohl er eigentlich in Nordamerika lebt. Um ihn aufzuhalten, ziehen immer wieder Taucher los, seine riesigen Kaulquappen zu fangen. Zum Trost schreibt Christoph Azzone den, wie immer nicht ganz ernst gemeinten, Brief der Woche.
Lieber nordamerikanischer Ochsenfrosch, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Ich habe eine sehr persönliche Beziehung zu Fröschen. Der erste Witz, den ich erzählen konnte, ging so. Kommt ein Frosch ins Milchgeschäft, fragt die Verkäuferin, was willst du? Sagt der Frosch, Quark. Seither hat sich an meinem Niveau nicht viel geändert. Jetzt gibt's eine Ochsenfrosch-Invasion im Südwesten, vor allem in Rheinland-Pfalz. Dort hat man durchaus Erfahrung mit nordamerikanischen Nachbarn, auch positive, aber das geht zu weit. Denn du, lieber Ochsenfrosch, verdrängst hier deine einheimischen Verwandten. So wie der dicke Großonkel beim Familienfest feist Klein Monika von der Eckbank quetscht, dabei Anekdoten erzählt, die schon alle kennen und die ganze Torte allein auffuttert. So verhältst du dich, Ochsenfrosch. Wie King Kong Kermit. Große Klappe, Quäkstimme, lange Beine. So gesehen könnte man dich eigentlich auch Heidi Klumpfrosch nennen. Die Frage bleibt, wie werden wir dich nur wieder los? Du bist nicht zu bremsen. Deine Weibchen legen 10.000 bis 25.000 Eier pro Wurf. Mit der Quote hätten wir Menschen offene Ausbildungsstellen und Fachkräftemangel schnell im Griff. Dann, als Kaulquappe, sonderst du ein übel riechendes Sekret ab, das potenzielle Interessenten zuverlässig abstößt, eine Art Axe-Body-Spray für Amphibien. Und ausgewachsen hast du hierzulande keine Fressfeinde. Du bist zu groß, Ochsenfrosch. Wir bräuchten Ochsenstörche. Statt mit Kanonen auf Spatzen versucht man es jetzt mit Kleinkaliber auf Frösche. Man hat dich zum Abschuss freigegeben. Froschleichen statt Froschleich. Vielleicht steht demnächst auf den Speisekarten unserer Restaurants neben Ochsenschwanzsuppe und Ochsenmaulsalat bald Ochsenfroschgulasch. Ich würde dich probieren. Es grüßt dich herzlich, dein Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Die meisten von uns kennen das gut. Im Großraumbüro, im Flur, in der Teeküche. Ein Kollege oder eine Kollegin frotzelt irgendwas und wir würden natürlich gerne was total Schmissiges antworten, aber das fällt uns erst ein, wenn wir wieder zu Hause sind. Das Problem hat auch ein Hörer, der sich mit dieser Frage an Business Coach Caroline Lüdemann gewandt hat. Ich bin oft zurückhaltend, wenn ich im beruflichen Umfeld eine unpassende Bemerkung höre, die auf mich abzielt. Zum Beispiel, dass mir der Kollege Mahlzeit entgegenruft, wenn ich um 9 mit der Arbeit beginne und nicht wie er um 7. Hinterher ärgert's mich, dass ich nichts gesagt habe, weil mir nichts Schlagfertiges eingefallen ist. Trotzdem will ich auch nicht übers Ziel hinausschießen und für schlechte Stimmung sorgen. Die Antwort von Caroline Lüdemann dürfte viele erstmal entstressen.
Was wir, glaube ich, aufgeben sollten, ist, dass wir uns darum bemühen, da individuelle Antworten zu finden. Das ist wahnsinnig schwierig. Ja? Man muss in dem Moment muss man eine spontane Eingebung haben, die dann auch noch geistreich, humorvoll, pfiffig sein soll, wie auch immer, und dem anderen da seine Schranken aufweist und den sprachlos zurücklässt. Und das schaffen wir meistens nicht. Und was vielen nicht bewusst ist, dass es eben auch was gibt, das vielleicht erstmal nicht so verlockend klingt, aber das einem sehr, sehr gute Dienste leisten kann. Standardantworten in der Schlagfertigkeit, das sind Antworten, die irgendwie immer passen. Die muss ich mir einfach bei Zeiten mal merken und dann im entscheidenden Moment raushauen. Und die sind ganz kurz und schmerzlos. Ja, da sage ich nur sowas wie, ach was, oder da hat aber jemand genau aufgepasst. Oder vielleicht auch manches Mal, man sollte nicht von sich auf andere schließen. Oder manchmal kann man auch einfach nur sagen, ironisch, stimmt. Und dann lässt man das so auf sich beruhen. Was wir auf gar keinen Fall machen dürfen, ist, uns zu rechtfertigen oder zu erklären. Das ist immer eine Form der Niederlage. Also davon müssen wir uns fernhalten. Und was ich in der Fragestellung einen tollen Gedanken empfinde, ist, dass man eben nicht übers Ziel hinausschießen soll, weil das nur zeigt, dass die Bemerkung einen getroffen hat, wenn man eben entsprechend emotional reagiert. Und das tun wir nicht, wenn wir uns auf diese Standardantworten berufen.
Manchmal fallen aber auch Bemerkungen am Arbeitsplatz, bei denen es mit einem schlagfertigen Konter nicht getan ist. Von so einer erzählt Rosa aus Mainz. Als ich im Supermarkt gejobbt habe, da meinte der Chef dort zu mir, ich solle doch zu ihm ins Büro kommen, zum Kuscheln. Ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten sollte. Wie geht man am besten um mit so einer sexuellen Belästigung durch den Vorgesetzten?
Also ich muss zunächst sagen, ich bin durchaus schockiert, weil ich immer denke, die Zeiten sind eigentlich vorbei, wo jemand denkt, dass er solche Sätze äußern könnte. Und das darf man dann auch sich nicht gefallen lassen. Und unmittelbar geantwortet könnte man vielleicht sowas sagen, dass man dem anderen nochmal vor Augen führt, was er da eigentlich gesagt hat. Ja, dass man sagt, Herr XY, ich überlege gerade, ob Sie dieses Angebot noch einmal wiederholen wollen. Wir wissen doch beide, dass Sie gerade auf wirklich dünnem Eis unterwegs sind und diese Bemerkung absolut unpassend gewesen sein dürfte. Und das lässt man dann so stehen, um dem anderen zu spiegeln, das war jetzt echt drüber hinaus. Ich glaube, wir müssen aber auch mal kurz festhalten, dass es in den Unternehmen interne Beschwerdestellen für so etwas gibt, ja, denen man tatsächlich solche Vorfälle dann melden kann und wahrscheinlich auch sollte und die das dann eben dementsprechend weiter verfolgen würden. Man kennt da ja sicherlich irgendwann seine Pappenheimer. Ich denke, denen sollte man auch die entsprechenden Konsequenzen dann aufzeigen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Westerwald, Pfälzerwald, Hunsrück, Eifel. Mehr als 40% Waldfläche hat Rheinland-Pfalz und gehört damit zu den waldreichsten Bundesländern. Entsprechend viele Jäger und Jägerinnen braucht es, um den Wildbestand zu kontrollieren. Rund 20.000 sind in Rheinland-Pfalz aktiv, also normalerweise. Zurzeit streiken viele von ihnen. Das können wir zum Beispiel daran merken, dass mehr totgefahrene Tiere an den Straßen liegen. Die räumen sonst auch oft Jäger weg. Warum sie das zurzeit nicht tun? Unser Reporter Luca Schulz hat nachgefragt.
Dauerregen im Wald bei Pirmasens. Doch es ist nicht das Wetter, das Bernhard Matthais die Laune verdirbt. Es ist das neu geplante Jagdgesetz, was den Vorsitzenden des Kreisjagdverbands Pirmasens Zweibrücken umtreibt.
Also die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Jetzt kommt ein Entwurf raus, den viele Jäger als Schlag ins Gesicht empfinden.
Zur Einordnung. Der Gesetzentwurf zielt vor allem auf zwei Dinge ab. Das Tierwohl und die Waldentwicklung. Der Wald soll nämlich wesentlich klimaresilienter werden. Dafür werden besonders klimarobuste Bäume gepflanzt. Diese junge Triebe schmecken allerdings auch Wildtieren besonders gut. Die Jäger sollen deshalb künftig mehr schießen.
Dann werden die Jäger sozusagen in Haftung genommen, dass sie eine bestimmte Abschussquote erfüllen. Und zur Not kann angeordnet werden, dass der Schutz von Muttertieren keine Rolle mehr spielt, dass die Jagdzeiten und Schonzeiten keine Rolle mehr spielen. Und das geht weit über das hinaus, was der Jäger bereit ist mitzumachen.
Ein weiterer Kritikpunkt: Im Gesetz soll die Rettung von Jungtieren verankert werden. Also wenn beispielsweise Rehkitze in Feldern von Landwirten liegen und vor dem Mähdrescher gerettet werden sollen. Bisher ist das freiwillig.
Die haben ja auf dieses Thema überhaupt keinen Einfluss. Wann wird gemäht, wie viel wird gemäht? All das bestimmt ja der Landwirt, der die Ursache dafür setzt, dass es zur Gefährdung kommt. Und jetzt soll es eine strafrechtliche Verantwortung der Jäger geben, wenn sie nicht eine Kiezrettung organisiert haben. Das ist ja nur ein Beispiel dafür, wie man Interessenlagen auf die Jäger projiziert und von sich selbst weg.
Ganz anders sieht das rheinland-pfälzische Umweltministerium. Der Wald leidet enorm und muss besser geschützt werden, sagt Staatssekretär Erwin Manz.
Wir sind in großer Sorge, ob wieder neuer Wald nachwächst. Und da muss eine sehr effektive Wildbestandsregulierung stattfinden. Da sind die Jäger gefordert, auch die Grundstückseigentümer.
Auch die Forstämter sehen den Gesetzentwurf gelassen. An ein paar Stellen müsse noch gefeilt werden, aber grundsätzlich zeigen sich die Landesforsten offen für ein moderneres Jagdgesetz, heißt es zum Beispiel aus dem Forstamt Hinterweidenthal. Kein Wunder, sie profitieren ja auch davon, sagt Bernhard Mattheis und bringt einen Gegenvorschlag.
Es gäbe natürlich auch andere Möglichkeiten, die allerdings den Forst und die Landwirtschaft und die Grundstückseigentümer Geld kosten würden, die auch die in Verantwortung nehmen würden für mögliche Wildschäden. Es wäre zum Beispiel an den Waldrändern Wildwiesen anzulegen, innerhalb eines geschlossenen Waldgebietes auch Wildäcker anzulegen.
Die Diskussion wird sich noch ziehen. Verbände und Behörden können noch zum Gesetzentwurf Stellung nehmen. Voraussichtlich Mitte 2024 soll der Entwurf dann in den Landtag kommen.
Wir beobachten das natürlich weiter für euch. Für heute war's das aber. Ich bin Laura Koppenhöfer. Bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.
Eins gehört. SWR 1.